Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 7. Februar. Heute mit den folgenden Themen. Den Protest in die Mitte des Rüstungskonzerns tragen, das ist der Plan eines breiten Bündnisses für die bevorstehende Aktionärsversammlung von Rheinmetall im Mai.
Eigentlich müssten die zur Verantwortung gezogen werden, ja? Also nach Den Haag vom Internationalen Strafgerichtshof.
Sagt der Medienverantwortliche des Aktionsbündnisses Rheinmetall entwaffnen. Dann wird's gruselig. Seit rund 100 Jahren taucht die Figur des Zombies immer wieder in Filmen auf. Nun widmet das Kino der Reitschule den Untoten einen Filmzyklus. Anlass genug für uns, um mit einem Zombie-Experten zu sprechen.
Und dann muss man aber natürlich auch sagen, ist der Zombie ein vorbildliches Gemeinschaftswesen. Also man sieht eigentlich selten in Zombiefilmen Zombies, dass die sich streiten um ein Opfer. Also die teilen ja auch immer.
Und es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblock. Dieser stammt heute aus der Feder von Deka Farah aus Somalia und erzählt die Geschichte der kleinen Zara. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Über 50 Gemeinden des Kantons Bern beziehen mit Chlorothalonil belastetes Grundwasser. Darüber informierte gestern der Kanton. Von den Verunreinigungen betroffen sind vor allem Orte im Seeland und Oberaargau, aber auch Muri, Könitz und Oberbalm. Rund 178.000 EinwohnerInnen hätten somit belastetes Wasser getrunken. Das krebserregende Pestizid Chlorothalonil ist seit Ende letzten Jahres verboten. Die Wasserproben wurden jedoch zuvor entnommen. Die Grenzwerte würden längerfristig somit auf jeden Fall unterschritten werden, so der Kantonschemiker. Vorgestern wurde im deutschen Bundesland Thüringen ein neuer Ministerpräsident gewählt. Gestern ist er nun schon wieder abgetreten. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ließ sich mit Hilfe von Stimmen der rechtsextremen AfD an die Spitze der Regierung setzen, die sowohl die FDP bei den letzten Landtagswahlen nur gut 5% Wähleranteil erzielte. Linke, Grüne und SPD haben Kemmerich daraufhin ein Ultimatum gestellt und auch seine eigene Partei, die FDP, legte ihm einen Rücktritt nahe. Zusammen mit der Kritik von der Straße und online schien der Druck auf Kemmerich wohl zu groß, weswegen er sich gestern Nachmittag bereit erklärte, sein Amt nach nur 24 Stunden wieder aufzugeben. Die FDP hat nun einen Antrag auf Auflösung des Parlaments gestellt, um so den Weg freizumachen für Neuwahlen. Human Rights Watch kritisiert China für den Umgang mit dem Coronavirus. Wie die Menschenrechtsorganisation schreibt, habe die Regierung lange versucht, die drohende Epidemie zu verschleiern. Gestern nun ist der chinesische Arzt verstorben, der bereits im Dezember vor dem Virus warnte. Er erlag der Lungenkrankheit im Alter von 34 Jahren. Bis anhin haben sich weltweit rund 30.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, einige hundert sind daran gestorben. Im Vergleich zur saisonalen Grippe sind diese Zahlen jedoch relativ tief. Auf die Waldbrände in Australien folgen nun massive Niederschläge. Betroffen von Überschwemmungen seien unter anderem Sydney und der nördliche Bundesstaat Queensland. Gleichzeitig nähere sich ein Zyklon dem Nordwesten des Landes. Der Sturm könnte Windstärken von bis zu 230 Stundenkilometern mit sich bringen. Bei den Buschbränden in Australien starben mindestens 33 Menschen, dabei sei eine Fläche so groß wie Portugal niedergebrannt. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag ist es meist sonnig mit einigen hohen Wolkenfeldern. Das Thermometer zeigt rund 7 Grad. Ebenso wird der Sonntag freundlich, dann steigen die Temperaturen auf bis zu 10 Grad. Ein erster Blick auf die kommende Woche zeigt viel Regen und kaum Sonne bei 10 bis 14 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Einladung zum rebellischen Bühnensturm. Eine solche versandte vor kurzem das Bündnis Rheinmetall Entwaffnen. Gestürmt werden soll das Podium an der Aktionärsversammlung des größten deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall. Rheinmetall exportiert Rüstungsgüter unter anderem in die Türkei, welche im kurdisch geprägten Nordsyrien einen völkerrechtswidrigen Krieg führt. Mit solchen blutigen Geschäften setzte das Unternehmen im vergangenen Jahr über 3 Milliarden Euro um. Im Mai findet die besagte Aktionärsversammlung statt. Katrin Hiss hat mit Daniel Seifert, Medienverantwortlicher des Bündnisses Rheinmetall Entwaffnen, über die Hintergründe der geplanten Aktion gesprochen.
Es ist ein Konzern, der Kriegswaffen produziert und die ganze Welt exportiert. Ich meine, die liefern das auch an Konfliktparteien zum Beispiel, ne? Also sie liefern an Saudi-Arabien und an die saudische Koalition, die an Krieg im Jemen führt. Sie liefern Komponenten für den Leopard 2-Panzer, der in der Türkei bei der völkerrechtswidrigen Invasion in Nordsyrien eingesetzt wird. Also da passieren eine ganze Menge Schweinereien und die sind darin mitverantwortlich, ja, an Kriegsverbrechen und an Menschenrechtsverletzungen. Das ist ein Grund, wieso wir diese Kampagne gegen Rheinmetall machen. Eigentlich müssten die zur Verantwortung gezogen werden, ja? Also nach Den Haag vom Internationalen Strafgerichtshof.
Bereits bei der letzten Aktionärsversammlung habt ihr vom Bündnis Rheinmetall Entwaffnen das Podium gestürmt. Gleichzeitig haben hunderte Menschen vor dem Tagungsort auch demonstriert. Habt ihr irgendwelche Ergebnisse erzielen können mit dieser Aktion?
Die Aktion hat jetzt nicht unmittelbar dazu geführt, dass sie unsere Forderungen erfüllen, aber wir haben damit ein bisschen Staub aufgewirbelt. Wir haben damit eigentlich ein Statement gebracht, ne? Dass sie damit rechnen müssen, auch in Zukunft bei öffentlichen Veranstaltungen gestört zu werden, ne? Blockiert zu werden und sowas. So war das gedacht als Statement, hallo, wir sind da, wir sorgen dafür, dass ihr hier nicht eure Nummer in Ruhe durchziehen könnt und das haben wir auch einigermaßen geschafft. Und deswegen machen wir das dieses Jahr nochmal.
Ihr habt euch ja jetzt dieses Jahr für die Strategie entschieden, bereits im Vorfeld euren Plan zu kommunizieren, dass ihr eben diese Aktionärsversammlung stürmen wollt. Warum macht ihr das so?
Einmal wollen wir natürlich, dass so viele Leute mitmachen wie möglich. Und wir dachten, naja, es wäre eine gute Idee, wenn wir das einfach öffentlich kommunizieren. Dann können sich Leute darauf einstellen, sich auch eine Aktie besorgen, die sie danach ja wieder verkaufen können und mitmachen. Da haben ja Leute Spaß dran, sozusagen auch solche Schweinereien zu verhindern. Und natürlich ist es auch als Provokation gegenüber dem Konzern gemeint, ne? Also das, was wir letztes Mal nur gemacht haben und sie davon in dem Moment, als es passiert ist, mitbekommen haben auf der Aktionärsversammlung, das dachten wir, das sagen wir denen im Vorhinein. Natürlich auch, ja, eine Provokation, eine deutliche Ansage auch zu machen, wie das war jetzt keine Eintagsfliege, sondern wir kommen wieder und wir werden mehr sein.
Habt ihr denn schon irgendeine Reaktion bekommen von Rheinmetall?
Von Rheinmetall direkt nicht. Es ist sowieso eine Konzernstrategie, sich eigentlich medial und was die Öffentlichkeit angeht, wegzuducken. Ja, das macht Rheinmetall eigentlich immer so. Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann sagen die Öffentlichen nichts. Und der Armin Pappberger, der Vorstandsvorsitzende, der tritt auch öffentlich eigentlich nicht auf. Da kommen die ganze Zeit Interviewanfragen rein, aber der macht es nicht. Die setzen nicht auf Öffentlichkeit und als Konzern, der sowieso solche Schweinereien macht, ducken sie sich lieber weg. Und dass sie jetzt auf unsere Ansage nicht direkt öffentlich reagieren, das haben wir uns schon gedacht. Aber dennoch wird es eine Rolle bei denen spielen, da bin ich mir fast sicher, wenn die jetzt die Aktionärsversammlung planen. Wir werden da in gewisser Weise mit am Tisch sitzen bei den Planungen.
Wie leicht ist es denn überhaupt, an so einer Aktionärsversammlung teilzunehmen?
Das ist relativ einfach, man braucht nur eine Aktie.
Und dann wird man auf jeden Fall reingelassen, egal wie man jetzt ausschaut, sage ich mal.
Ja, man hat das Recht. Also eine Aktiengesellschaft, das ist im Aktienrecht so geregelt. Wenn du dir eine Aktie kaufst, dann bist du offiziell Teilhaber. Ne? Es ist quasi dein Unternehmen mit. Also das stimmt jetzt nicht wirklich, ne? Also weil von Rheinmetall sind 43,5 Millionen Aktien im Umlauf. Wir kaufen uns eine davon pro Person. Ne? Also sozusagen der Anteil ist total gering, aber damit hat man das Recht, da reinzukommen. Und wir gehen fest davon aus, dass wir das Recht auch durchsetzen können, weil sich Rheinmetall damit rechtlich, juristisch angreifbar macht, wenn sie das nicht tun. Man kann dagegen klagen, wenn man nicht da reingelassen wird. Und diese ganze Hauptversammlung dient ja dem Zweck, den Vorstand zu entlasten. Das ist auch so ein juristischer Vorgang. Die stellen irgendwie ihren Jahresbericht vor, sagen, wo gab es Probleme, was lief total gut und sowas. Und dann gibt es am Schluss eine Abstimmung, durch die der Vorstand entlastet wird. Dann ist er auch nicht mehr rechtlich haftbar für das, was passiert ist und sowas. Das müssen sie machen. Und wenn man jetzt dagegen klagt, weil man nicht reingelassen wurde, obwohl man das Recht dazu hat, dann ist diese Aktionärsversammlung null und nichtig. Und auch die Entlastung des Vorstands, diese Abstimmung ist null und nichtig. Das heißt, sie sind da gewisserweise in einer Zwickmühle. Sie müssen uns reinlassen, weil sonst machen sie sich juristisch angreifbar. Und im Zweifelsfall wird diese Hauptversammlung nicht anerkannt juristisch und die Entlastung, die da drin passiert ist. Oder sie müssen uns reinlassen und wissen, dass wir da drin stören werden. Das ist eine super Position, finde ich, also jetzt aus unserer Sicht.
Das sagt Daniel Seifert, er ist Medienverantwortlicher des Bündnis Rheinmetall Entwaffnen. Die Aktionärsversammlung des Rüstungskonzerns findet dann am 5. Mai statt. Mehr Infos zur geplanten Aktion gibt es unter rheinmetallentwaffnen.noblocks.org. Gleich dreht sich hier bei uns im Rabe-Info alles um Zombies. Um Zombies geht es aber nicht immer nur in Filmen und Serien, sondern manchmal auch in der Musik, so wie in diesem bekannten Song hier, wo die Zombies als Metapher für die Untoten des irischen Aufstands gelten. Das sind die Cranberries mit Zombie. We'll be right back.
Radio-Info. Kultur.
Sie sind nicht gerade Sympathieträger und doch erfreuen sie sich in Filmen großer Beliebtheit. Die Zombies. Zum ersten Mal auf der Filmleinwand aufgetaucht sind sie 1932. Seitdem sind die Untoten nicht mehr aus der Welt der Grusel- und Horrorfilme wegzudenken. Diesen Monat widmet das Kino der Reitschule den Zombies einen eigenen Filmzyklus. Darunter Klassiker und Kultfilme aus der Filmgeschichte, so etwa Dawn of the Dead von George A. Romero, die Zombie-Satire Shaun of the Dead, der feministische Zombie-Film Endzeit oder Jim Jarmusch's The Dead Don't Die, der letztes Jahr am Filmfestival in Cannes gezeigt wurde. Woher rührt unsere Faszination für Untote? Wenn sich einer auskennt mit Zombies, dann Florian Krautkrämer. Er ist Filmwissenschaftler und Dozent an der Hochschule Luzern. Gisela Feutz hat mit ihm gesprochen und wollte zuerst wissen, warum Zombies denn bis heute nichts an Faszination eingebüßt haben.
Ich glaube, da kommen ganz unterschiedliche Aspekte zusammen. Die Beliebtheit im Filmbereich fing in den 30er Jahren an mit dem Film The White Zombie, wo das erstmal in Spielfilmlänge auf der Leinwand war. Dann ist das wieder abgeebbt, weil natürlich das Motiv sich dann wiederholt. Und dann hat Romero das in den 60er Jahren natürlich erneuert, indem er einfach zwei Impulse eingefügt hat in das Genre, die es bis dahin nicht gab und die das extrem weitergedreht haben. Das ist einmal der Kannibalismus, dass Zombies jetzt andere Menschen fressen, war vorher nicht der Fall, bevor Romero Night of the Living Dead gedreht hat. Und dass sie sich infizieren durch den Biss, also das Übertragbare des Virus, weil vorher war das ja im Voodoo, dass man quasi eher durch einen Zauberspruch oder ein Zaubermittel zum Zombie wurde. Und dieser neue Impuls hat einfach dem Genre so viel gegeben, dass das eine ganze Reihe von neuen Filmen und neuen Auseinandersetzungen mitgebracht hat. Und ich würde sagen, die dritte große Welle gibt es dann seit 2001 ungefähr, 28 Days Later, mit den schnellen Zombies. Vorher war der Zombie langsam und schlurfen und plötzlich ist er übermenschlich schnell. Und das sind, glaube ich, Sachen, wo das Genre so ist, dass es sich immer wieder sehr stark und auch sehr spürbar und sichtbar erneuert. Das ist der eine Punkt. Und dann ist es so, dass es auf unterschiedlichen Ebenen Sachen mitlaufen. Also die Computerspiele, die vor 28 Days Later das Thema immer wieder aufgenommen haben. Die Comics mit The Walking Dead beispielsweise. Das ist ein zweiter Aspekt, dass es gestützt wird durch unterschiedliche andere Formate in der Popkultur. Und dann gibt es, glaube ich, noch was, was auch auf so einer, ich sag mal, soziokulturellen Basis mitläuft. Dass natürlich der Zombie-Mythos auch etwas ist, der eine ganz bestimmte Art von unspezifischen Ängsten fassbar macht. Und sowas wie die Angst vor Automatisierung, so würde ich das im Moment sehen, vor der Digitalisierung auch, vor Transformationsprozessen, die nicht wirklich fassbar sind, wo man aber merkt, da passiert was, das betrifft mich, das macht mir vielleicht Angst, die sich, glaube ich, auch gut in den Zombie-Geschichten, die sich da gut übersetzen lassen.
Die Figur des Zombies als ein hirnloses, stumpfes Wesen, die bietet sich ja auch an als Projektionsfläche, eben unbewusster Ängste vielleicht, oder auch um Kritik an einem bestimmten Verhalten zu üben und bestimmte Mechanismen aufzuzeigen. Da wird es bestimmt in der Geschichte auch Beispiele geben, wo genau das passiert ist, nicht?
Absolut. Würde ich Ihnen total recht geben, dass der Zombie dadurch, dass er eigentlich ja keine Persönlichkeit hat, sich besonders gut anbietet als eine Projektionsfläche. Ganz anders als beispielsweise der Vampir, was ja vielleicht so der bekannteste untote Verwandte ist vom Zombie. Und Romero beispielsweise hat den Zombie ganz klar als ein Blue-Collar-Monster geschaffen, als quasi ein Arbeitermonster, ein Monster des Proletariats, was auch nochmal im krassen Gegensatz zum Vampir steht, der eher sowas Aristokratisches immer an sich hat. Und das Arbeitermonster-Zombie tritt eben in Massen auf, es gibt keine Individualität, es scheint fremdgesteuert zu sein, es ist getrieben von dem Bedürfnis, anderes zu verschlingen. Und da sind schon ganz andere Bezüge zu gesellschaftlichen Themen und Komplexen da als bei anderen Untoten. Und das ist etwas, was mich schon auch fasziniert an dem Film Monster Zombie, weil man ja eigentlich auf den ersten Blick denkt, das ist so eindimensional, das ist langweilig, es wiederholt sich permanent, es ist fast ein Stereotyp. Aber gerade deswegen wird es, glaube ich, interessant, weil man auch sehen kann, wie es sich verändert über die Zeit und damit auch plötzlich für andere Themen und Ängste steht.
Sie haben es skizziert, also die Zombies, früher die Schlurfer, dann mit Filmen wie 20 Days Later sehr schnell geworden, natürlich auch ein Spiegel des Zeitgeistes, in dem alles ganz viel schneller abläuft. Wagen Sie eine Prognose, in welche Richtung sich Zombies künftig vielleicht entwickeln werden?
Oh, ich glaube, beim Zombie in die Zukunft zu schauen, da kann man nur falsch liegen. Es gibt ein Zitat von einem Filmkritiker, der in den 90er Jahren gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass es nochmal interessante Zombie-Filme geben wird. Ich glaube, fälscher kann man nicht liegen. Und von daher denke ich, ist es gefährlich zu sagen, das wird sich in diese oder jene Richtung entwickeln. Ich denke, was ein interessanter Aspekt ist in den letzten Jahren innerhalb des Zombie-Genres, ist der Versuch, den Zombie ein Stück weit zu individualisieren. Also sowas wie Warm Bodies beispielsweise, wo es ja auch so Grenzgänger gibt, wo Zombies plötzlich reden können oder abgerichtet werden, wie bei Fido als ein Zombie, der dann mit den Menschen vielleicht doch wieder ein Stück weit zurechtkommt. Ich glaube, das sind neue Impulse, die tatsächlich nochmal ganz interessant sind und was ganz anderes in das Genre mit reinbringen, als jetzt einfach nur diese rohe, bedrohende Masse, gegen die man eigentlich nur verlieren kann als Mensch.
Haben Sie denn mit Ihren Forschungen auch begonnen, eine gewisse Sympathie zu hegen für ein Wesen, das doch nicht unbedingt ein Sympathieträger ist?
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt, der viele Menschen besonders reizt, auch an dem Zombie, dass man sich so ein bisschen auch daran ausleben kann, dass es eigentlich eine abstoßende Figur ist. Und dann muss man aber natürlich auch sagen, ist der Zombie ein vorbildliches Gemeinschaftswesen. Also man sieht eigentlich selten in Zombiefilmen Zombies, dass die sich streiten um ein Opfer. Also die teilen ja auch immer beispielsweise. Also man kann schon sagen, dass es da durchaus auch positive Aspekte gibt.
Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Krautkrämer.
Ja, gerne.
Florian Krautkrämer haben wir gehört, er ist Filmwissenschaftler und Dozent an der Hochschule Luzern. Das Kino der Reitschule widmet Zombies derzeit einen Filmzyklus, der heute Freitag beginnt mit Dawn of the Dead. Weiter im Programm sind Filme wie Shaun of the Dead, Endzeit, 28 Days Later und The Dead Don't Die. Das ganze Programm gibt's auf unserer Webseite unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Dieser stammt heute aus der Feder von Deka Farah aus Somalia und erzählt den ersten Teil der Geschichte der kleinen Sarah. Und zwar auf Französisch.
Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Elle s'appelle Sarah. Sarah est issue d'une famille avec des parents jeunes. Elle est la cadette et bientôt sa mère va accoucher du troisième bébé. Le grand jour arriva, sa maman est conduite à la salle d'accouchement et Sarah, accompagnée de son frère et de son père, sont dans la salle d'attente. Des heures passant et enfin le gynécologue arrive avec une mauvaise nouvelle. Sarah a perdu sa maman, mais elle a eu un petit frère. La famille endeuillée, le père effondré et Sarah qui comprenait rien. Car elle avait que 2 ans. Des semaines de deuil et la famille se réunissa car le papa n'a pas eu la capacité d'élever ses 3 enfants seuls. Et comme dans la famille de Sarah avait coutume de prendre des décisions dans des cas comme ça, la famille décide enfin de confier chaque enfant à chacune de leurs tantes et de veiller tout ensemble à ce que leurs éducations soient bonnes. Sarah est conduite chez sa tante qui avait 4 filles et un grand magasin. Le jour où elle arrive dans sa nouvelle maison, elle regardait partout, émerveillée, grand maison, grand portail, des femmes de service, un gardien. Elle était émerveillée car elle était accueillie par une famille très riche. Sa tante avait un grand magasin et c'était une famille riche. Et tout à coup, elle voit un homme grand avec des yeux méchants, en colère, qui lui dit même pas bonjour. Elle se réfugia derrière sa tante, qui la rassure de ne pas avoir peur, car c'était le mari de sa tante, qui est autre que son oncle, car la tante de Zara était mariée avec son cousin, ce qui fait qu'il est l'oncle de Zara. Des jours passant, des années passant, et Zara entendait son oncle crier, gueuler sur sa tante, en demandant de la faire revenir chez son papa. Il faut qu'elle quitte la maison, il faut qu'elle parte, il faut qu'elle parte chez son père, entre guillemets le fou. Elle pleurait dans le noir, car Zara avait très peur de retourner chez son père. Elle savait que son père était incapable de s'occuper d'elle, qu'il ne pourrait pas l'emmener à l'école. Donc elle pleurait, elle voulait rester, elle cachait son chagrin. Elle disait à personne, elle le gardait tout au fond d'elle. Ses cris, ses pleurs. Et elle pleurait toujours dans le noir pour qu'on ne voie pas ses larmes et ses yeux rouges. Elle cachait sa souffrance. Zara grandit dans l'amour de sa tante, le mépris de son oncle et des sœurs qui la considéraient comme une étrangère. La suite de mon histoire sera dans mon prochain blog.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Freitag, dem 7. Februar. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über das Schicksal von Kindern suchtkranker Eltern. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss, Gisela Feutz und Deka Farah. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr zur Rabe-Info am Menti wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz ein gutes Wochenende.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.